Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer, ich bin hier der Gastroenterologe in Hannover und ich freue mich heute plaudern zu dürfen mit Herrn Professor Ulrich Stölzel aus Chemnitz. Lieber Herr Stölzel, erstmal willkommen zu unserem Gastrogeplauder.
Sehr gerne, vielen Dank. Ich bin heute sehr gern hier.
Herr Stölzel steht in Deutschland für die Porphyrie. Und das hat er seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten aus Chemnitz heraus gelebt. Er ist Leiter des Porphyriezentrums in Chemnitz, war bis vor 3 Jahren Direktor der Inneren Medizin 2, der Klinik 2 in Chemnitz. Herr Stölzel, jetzt müssen Sie uns aber mal sagen, Porphyrie ist ja etwas, wenn ein Assistent in Weiterbildung in der Notaufnahme ist oder auch ein Stationsarzt, das sieht man ja nicht so häufig. Da wird man erstmal ganz nervös, um Gottes Willen, jetzt muss ich erstmal Internetseiten gucken, was ich eigentlich machen muss und die Diagnostik ist ja kompliziert. Und wie ist das mit der Hemmsynthese? Auf welcher Ebene ist welcher Enzymdefekt? Sie müssen uns jetzt erstmal sagen, wie begeistert man eigentlich sich für dieses Thema? Wie kommt man dazu? Und wie schafft man es in Chemnitz, im Klinikum, ja, das Deutschlands sichtbarste Porphyriezentrum aufzubauen? Wie ist Herr Stölzel zur Porphyrie gekommen?
Ja, Herr Wedemeyer, die Porphyrien sind interdisziplinäre Krankheitsbilder, da spielt die Leber eine zentrale Rolle. Das ist Hepatologie, das geht hin zum Eisenstoffwechsel, das geht hin zu viralen Lebererkrankungen, Hepatitis C. Auf der anderen Seite gibt es dort neuropsychiatrische Veränderungen, Lähmungen, psychotische Veränderungen bei akuten Porphyrien. Und schließlich gibt es dermatologische Manifestationen mit einer Lichtempfindlichkeit. Und das Interdisziplinäre und auch der Bezug zur Leber, das fand ich immer ganz besonders interessant.
Und wie sind Sie selber dann, das stelle ich mir spannendes Krankheitsbild vor, aber wie kommt man persönlich dazu? Ich meine, Sie haben ja Ihre Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin damals noch an der Freien Universität in Berlin bekommen. Wie sind Sie dann im Detail dazu gekommen?
Naja, vielleicht ist das so, dass es initial eben diese Beziehung zur Hepatitis C gab und Porphyria cutanea tarda. Und das Thema war ein außerordentlich spannendes Thema, weil es natürlich interessant ist, wie kann denn eine virale Infektion zu einer Störung der Hemsynthese in der Leber führen, die dann wiederum auch eine Lichtempfindlichkeit hervorruft. Das war der Beginn. Und später sind natürlich andere Patienten mit akuten Porphyrien oder mit erythropoetischen Porphyrien dazugekommen. So hat sich das entwickelt, aber begonnen hat es mit der Hepatitis C.
Sie haben ja schon vor langer, langer Zeit dann auch geguckt, diese Daten, auch ich als junger Arzt in Weiterbildung erinnere mich an die Daten, die es gab, Hepatitis C und Porphyrie zusammen. Ist das in Deutschland ein Riesenproblem gewesen? Also haben wir da, ich muss gestehen, als Hepatitis C-Behandler, ja, man hat da was gelesen, aber so richtig viele Patienten habe ich gar nicht gesehen in meinem Alltag.
Ja, das ist richtig. Deutschland hat vielleicht eine Sonderposition. Es ist aber so, dass die Patienten, wir haben 250 Patienten mit Porphyria cutanea tarda untersucht und dass trotzdem die C-Infektion dort häufiger zu sehen war als im Vergleich zur Normalbevölkerung. Aber weltweit ist das so, wenn man halt Spanien mitnimmt, Frankreich, Amerika, Italien insbesondere, dann sind das oftmals 70-90% der Patienten, die C-Virus infiziert sind.
Herr Stölzel, jetzt haben Sie eine unglaubliche Erfahrung über Ihre Jahrzehnte angesammelt. Und jetzt müssen Sie nochmal so in ein paar Sätzen sagen, und zwar Szenario 1, Patient kommt in die Notaufnahme, hat irgendwie Bauchschmerzen und sagt, Bei mir hat man eine Porphyrie schon mal vermutet, aber nie so richtig diagnostiziert. Was soll denn jetzt die Kollegin, der Kollege in der Notaufnahme machen? Wie geht man da strukturiert an? Einmal alles wild ankreuzen? Welche Diagnostik muss ich jetzt machen, ohne dass mir mein ärztlicher Direktor aus Kostengründen den Kopf wäscht erstmal?
Eine gute Frage. Also Sie sagen Bauchschmerzen und die sind natürlich das Charakteristikum der akuten Porphyrien. Mhm. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Patient mit einer akuten Porphyrie keine Bauchschmerzen hat. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, stimmt die Diagnose, was muss man tun? Und man sollte zuerst vielleicht überlegen, wodurch könnte die Erkrankung ausgelöst worden sein. Mhm. Und da spielen Medikamente, die über Zytochrome metabolisiert werden, eine Rolle als Triggerfaktoren. Es können auch Xenobiotika sein, zum Beispiel bestimmte Kräutertees, Johanniskraut, Wermut. Auch diese Stoffe werden über Zytochrome in der Leber metabolisiert. Es kann physischer und psychischer Stress sein, der diese Stoffwechselerkrankung triggert. Es können Infektionen sein und eine ganz große Rolle spielt der Hungerstoffwechsel, Fastenkuren oder die Möglichkeit, keine Nahrung aufzunehmen oder auch Hormone, zum Beispiel eine Pille, die dann auch in der Leber metabolisiert werden. Also nach diesen Triggerfaktoren muss man fragen und sie auch sofort eliminieren. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, man muss symptomatisch behandeln. Die Schmerzen sind oftmals dramatisch. Also muss man ein Schmerzmittel geben, das dort verträglich ist. Mhm. In der Regel reichen die normalen Painkiller nicht aus. Meistens ist dann ein Morphium erforderlich. Man kann aber schon mal mit Paracetamol versuchen. Beide diese Medikamente sind verträglich. Man wird Kalorien zuführen. Das geht oft nicht, weil die erbrechen. Macht man eben erstmal eine Infusion. Das wären erstmal die Grundmaßnahmen. Und man sammelt einfach nur eine Spontanurinprobe. Es wird immer wieder 24 Stunden Urin gesammelt, das ist kompletter Blödsinn, das ist nur Zeitverschwendung. Man nimmt einen Spontanurin und muss dort eigentlich nur einen Metaboliten bestimmen lassen und das ist das Porphobilinogen und wenn das um das mindestens Vierfache erhöht ist, dann stimmt die Diagnose. Wenn Sie so wollen, ist es eigentlich ganz einfach.
Okay, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Jetzt haben Sie eben schon ein paar symptomatische Therapien, da wollte ich gleich drauf kommen, da komme ich auch nochmal drauf zurück. Aber jetzt nochmal mit der Diagnostik. Wir haben das ja alle irgendwie gelernt, diese Hemmsynthese, da gibt's diese verschiedenen Schritte, da können irgendwie verschiedene Schritte ja kaputt sein, dass sich dann die Vorstufen entsprechend ansammeln. Sie sagen aber nochmal von der Diagnostik ganz einfach, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Schritt bestimmen, das ist vielleicht aus dem zweiten oder dritten Punkt notwendig oder ist das überhaupt notwendig? Ich muss jetzt nicht von Delta-Aminolevulinsäure angefangen alle einzelnen Punkte da irgendwie durchbestimmen in der Notaufnahme oder wann muss ich das machen?
Ja, zum Ersten, kein einziger Kollege oder Kollegin muss diese Schritte kennen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Man muss aber eben sagen, okay, akuter Bauchschmerz, ne? Vielleicht sogar eben mit einem neurologischen Problem, mit rotem Urin, mit vielleicht auch einer psychiatrischen Veränderung. Das kann eine Porphyrie sein. Und da gibt es eben einen Kennmarker, der dort erhöht ist. Und das muss man wissen.
Okay, ich glaube, ganz wichtiger Punkt, nicht 24 Stunden warten, bis ich da meine Diagnostik voll habe. Die Patienten leiden, die haben ein Problem. Ja. Ich habe verstanden, den Trigger muss ich ausmerzen. Dann die symptomatische Therapie, jetzt Schmerzmittel. Sagen Sie nochmal, was ist Ihr Stufenschema, wenn ein Patient mit Bauchschmerzen kommt, mit einem Porphyrieschub kommt? Wie gehen Sie das schmerztherapeutisch an? Sie haben eben gesagt, Sie fangen mit Paracetamol ganz einfach an.
Ja, also Paracetamol ist gut verträglich und wenn man in der Welt die Listen anguckt, da gibt es drei Medikamente, die dort international eben die allergrößte Rolle spielen und dazu gehört Paracetamol. Und im Hinblick auf die Neuropathie ist das Gabapentin, weil Gabapentin auch gleichzeitig antikonvulsiv wirkt. Das ist anxiolytisch, das ist ein gut verträgliches Medikament. Und dann bei der Übelkeit das Ondansetron, das Zofran, das jeder kennt. Das sind schon erstmal die drei wichtigsten Medikamente. Und schließlich gibt es sofort verfügbar eine Liste. Und alles andere, was man verwenden möchte, kann man über diese Druckliste im Internet testen und kann fragen, ist das sicher oder darf ich das nicht geben?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber nochmal, ich finde es ganz spannend, auch gut, dass Sie mit Paracetamol einfach anfangen. Patienten sind ja nervös. Irgendwie Porphyrie kann ja auch was mit der Leber machen und Paracetamol steht doch im Beipackzettel, das soll irgendwie für die Leber schlecht sein. Ich gebe das auch sehr gerne und dann halten mich alle immer für verrückt, bei einer Lebererkrankung das Paracetamol zu geben, aber in den niedrigen Dosen ist es einfach ein gutes Schmerzmittel und gerade bei der Porphyrie, wo wir ja eben aufpassen müssen, dass wir umgekehrt keine Trigger haben, freue ich mich, dass Sie das bestätigen.
Ja, wir hatten ja eben auch das über Dekaden beobachtet, als die mit Interferon behandelt worden sind. Da ist ja immer Paracetamol gegeben worden, um die Nebenwirkungen abzufangen. Und da haben wir ja gelernt, wie gut das verträglich ist.
So, jetzt haben alle im Studium irgendwie gelernt und von Herrn Stölzl habe ich gelernt, Trigger vermeiden. Akute Schmerztherapie ist wichtig. Aber jetzt müssen Sie mal sagen, der Patient ist in der Notaufnahme. Dann ist ja immer die Frage, wann braucht er seine Glukoseinfusion und wie ist das jetzt mit dem Hämalurginat? Also wer soll das wann, wie schnell kriegen?
Ja, Hämalurginat ist eine Substanz auch mit Nebenwirkungen. Mhm. Und prinzipiell sollte die Diagnose sicher sein. Mhm. Es gibt allerdings Situationen, wo mehrere Punkte zusammenkommen und die würde ich Ihnen nennen, wo man ausnahmsweise auch ohne Sicherung der Diagnose das vielleicht in Rücksprache mit dem Porphyriezentrum dann doch machen sollte. Und das wäre eben, wenn tatsächlich der Urin rot wäre, dunkelrot wie Rotwein, wenn eine Hyponatremie vorliegt, unter 125, wenn starke Bauchschmerzen da sind und dann aber eben noch sich eine Lähmung entwickelt, eine Fallhand-ähnliche Symptomatik oder so, und dann hätte man doch eine ganze Menge Punkte zusammen, dann müsste man den Patienten auf eine Intensivstation verlegen und dann zählt die Zeit. Das Ganze ist reversibel, wenn man Hämalurginat schnell gibt. Wenn man das aber verzettelt, dann sind die Lähmungen mitunter schwer rückgängig zu machen oder sie können auch dauerhaft persistieren. Aber prinzipiell hat man vielleicht ein bisschen Zeit, indem man erstmal symptomatisch behandelt, versucht Kalorien zuzuführen, versucht die Triggerfaktoren zu vermeiden, die Diagnose zu stellen und gibt dann Hämalurginat in dem Moment, in dem dort eben die neurologische Komponente auch erkennbar wird. Es gibt drei verschiedene Ebenen der neurologischen Störung. Es gibt eine autonome Neuropathie, das ist die Motilitätsstörung, eine Hypomotilität mit Obstipation zum Beispiel, die manifestiert sich auch in der Tachykardie. Es gibt die zentralnervöse Neuropathie, eine Enzephalopathie und es gibt die periphere Neuropathie, Lähmungen, die bis zur respiratorischen Insuffizienz führen und so weit darf es nicht kommen.
Was sind denn für Sie, was das Hämalurginat angeht? Das habe ich gesehen, wenn ich jetzt wirklich starke Schmerzen habe, wenn ich diesen dunklen Urin habe und vielleicht die Patienten kennen sich ja häufig, die sagen ja auch schon, die kommen mit dem nächsten Schub rein. Ja. Die letzten zwei Male hat das geholfen. Gibt es klare Kontraindikationen? Also kann ich was falsch machen, wenn ich das gebe?
Naja, man muss eine Indikation haben und diese Indikation ist eine gesicherte Diagnose. Und ist eine akute Porphyrieattacke. Und die akute Porphyrieattacke, da gibt es für eine Definition, die ist publiziert worden vom internationalen Porphyrienetzwerk. Das heißt, das ist Bauchschmerz und ein weiteres Symptom über 24 Stunden anhaltend mit eben den entsprechenden Erhöhungen Prophobilinogen, dann aber das Zehnfache über der Norm. Das wäre eine Attacke und das ist eine Indikation für Hämalurginat. Dann stimmte.
Okay, auch eine klare Ansage. So, jetzt haben wir ja seit einigen Jahren eine neue Therapie, das Givosiran, eine RNAi-basierte Therapie für die Behandlung der akuten Porphyrie. Herr Stölzl, Sie waren ja damit auch an der Studie beteiligt und Sie setzen es auch ein. Es gibt ja einige Patienten in Deutschland, die jetzt damit ganz gut behandelt werden. In Hannover haben wir auch ein paar Patientinnen in diesem Fall, die das bekommen. Aber vielleicht Erklären Sie nochmal unseren Hörern des Gastrogeplauders, die sich jetzt nicht täglich damit beschäftigen, was das ist, welche Patienten in der Studie behandelt wurden und dann auch, wie Ihre Erfahrungen sind und bei wem Sie das jetzt einsetzen, dieses neue Medikament, das Givosiran.
Okay, um das vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, stellt man sich vor, die Hemsynthese in der Leber für Zytochrome, für andere Hemenzyme. Und das ist ein Prozess in 8 Schritten. Und da ist eben der 3. Schritt bei der akut intermittierenden Porphyrie, da gibt's eine Defizienz. Mhm. Und diese Defizienz führt aber dazu, dass der 1. Schritt massiv induziert wird. Und 1965 hat man erkannt, dass diese akuten Porphyrien eine Overproduction Disease sind, weil eben der 1. Schritt massiv induziert wird. Und diese massive Induktion durch diese Triggerfaktoren, durch Hungerstoffwechsel, durch Barbiturate oder die anderen Dinge, die ich genannt habe, bestimmte Hormone, ist das eben in der Leber, spielt sich das ab und nicht in anderen Zellen, obwohl der Enzymdefekt in jeder Zelle sich findet. Aber in der Leber kommt es zu einer Regulationsstörung. Und diese Regulationsstörung kann man dann eben, indem man diese Induktion des 1. Schrittes hemmt mit RNA auf der Ebene der Messenger-RNA, kann man das wieder beruhigen. Das führt dazu, dass die Toxizität dieser Metabolite, die diese Symptome verursacht, dass diese Toxizität wieder zurückgenommen wird und die Patienten dann eben symptomatisch sich verbessern. Und die Studie, die durchgeführt wurde, hat in erster Linie Patienten eingeschlossen, die eben immer wieder in den Rettungsstellen gelandet sind mit rekurrierenden Attacken. Man musste also innerhalb von 6 Monaten mindestens 2 Attacken haben. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt sagt man rekurrierende Attacken. Das sind, wenn man in den letzten 2 Jahren in einem Zeitraum von 12 Monaten eben mehr als 3 Attacken hatte, dann ist man so klassifiziert als jemand mit rekurrierenden Attacken. Und diese Patienten, wenn man denen diese siRNA spritzt, selektiv wird die in der Leber aufgenommen und beruhigt diesen Stoffwechselprozess. Die kommen dann nicht wieder in solche Attacken hinein und die profitieren ganz erheblich in ihrer Lebensqualität.
Und auch nochmal, wie geht das praktisch jetzt ab? Wie oft brauchen die diese Injektionen? Kann das jeder Hausarzt machen? Muss ich zu Ihnen nach Chemnitz fahren, um das zu bekommen?
Naja, wir machen das seit 2018. Mhm. Wir betreuen jetzt etwa 35 eigene Patienten, aber in Deutschland sind wir natürlich in Kontakt mit anderen Kliniken, so dass man vielleicht doch 50 Patienten im Auge hat. Und das ist natürlich auch ein ganz guter Erfahrungsschatz, um auch jemanden, der damit beginnt, zu beraten, dass man die Indikation nochmal prüft. Ist das tatsächlich, macht das Sinn? Und es wäre vielleicht ganz gut, Rücksprache zu nehmen. Wir haben auch ein Porphyrie-Board und da kann man diese Dinge besprechen, um dann damit zu beginnen. Und wenn das einmal begonnen ist, kann das ein Hausarzt fortführen oder ein Internist oder das wird in der Klinikambulanz. Das geht eben alles.
Aber sagen Sie nochmal ganz kurz den Kollegen, das sind Applikationen alle 4 Wochen.
Ja, monatlich wird das subkutan, wie Heparin, wird das eben subkutan appliziert. Man muss dann natürlich auch gucken, ob das vertragen wird. Und es gibt sicherlich auch eben dann auch mal eine gewisse Individualisierung.
Individualisierung in Bezug auf Dosis oder in Bezug auf Therapieintervalle?
Das ist noch nicht entschieden, aber wenn zum Beispiel dann eine Patientin stabil ist, sie hat keine Attacken mehr, sie geht nicht mehr, sie hat die Bauchschmerzen nicht mehr und sie möchte schwanger werden, dann wäre das eben ein Grund, eine Pause zu machen. Und wir beobachten dann, dass das mitunter schon auch zu einer Stabilisierung kommen kann, dass man das eben vertreten kann. Es gibt keinen Rebound. Und in solchen Fragen kann man das eben dann auch pausieren, absetzen und individuell gestalten.
Und Sie haben eben gesagt, nochmal Verträglichkeit. In den Studien, wenn ich mich recht erinnere, haben ja auch ein paar Patienten leicht erhöhte Leberwerte bekommen. Ist das auch etwas, was Ihre Erfahrung jetzt aus dem richtigen Leben ist, dass die Transaminasen mal ansteigen können?
Ja.
Oder haben Sie das nicht gesehen?
Es kommt initial zu leichten ALT, AST-Erhöhungen. Da kann man die Dosis halbieren. Bei einer achtfachen Erhöhung, die publiziert wurde, hat man das dann pausiert, in der halben Dosis wieder fortgesetzt. Also solche Dinge, das ist nicht so ein großer Punkt. Es gibt auch renale Nebenwirkungen bei Patienten, die schon durch die Porphyrieerkrankung eine Niereninsuffizienz haben. Und dort kann es initial zu einem Abfall der GFR kommen, Anstieg des Kreatinins, aber auch das hält sich dann in Grenzen. Das führt nicht dazu, dass man die Therapie dann absetzen muss. Ein Problem ist eine Antriebslosigkeit, Fatigue. Und das ist eine interessante Nebenwirkung. Da gibt es auch viele Hypothesen, wie man das erklärt und was man da eben macht. Aber unterm Strich, wenn man die Patienten dann nach 2-3 Jahren mal über ihre Lebensqualität befragt, ist es ein ungeheurer Gewinn, dass sie die Schmerzen nicht mehr haben, dass auch neurologische Veränderungen sich rückgebildet haben. Das ist also ein richtiger Sprung in neue, gute Therapiemöglichkeit, endlich mal etwas dagegen zu tun.
Ich glaube, das war nochmal eine ganz wichtige Aussage, Herr Stölzl, vielen Dank dafür, dass ja die Lebensqualität, ist auch unser Eindruck hier, die Lebensqualität der betroffenen Patienten, das sind nicht viele, aber denen kann man was richtig Gutes machen. Und wir werden in den Shownotes noch die Studie verlinken an die Hörer des Gastrogeplauders, die da selber nachlesen können. Und wir werden auch verlinken weitere Arbeiten von Herrn Stölzl zur akuten Porphyrie. Unter anderem den Hinweis auf eine Arbeit, die er ganz aktuell auch mit Herrn Tacke in Liver International publiziert hat, wo die Krankheitslast in Deutschland untersucht wurde mit großen Versicherungsdaten und wo man auch mal gesehen hat, an Zahlen, wie ja stark belastend für die Patienten, aber auch fürs Gesundheitssystem so eine Diagnose ist, mit zahlreichen Krankenhausaufenthalten, mit Arztbesuchen, und dass man diese Krankheitslast wirklich deutlich dann hoffentlich mit diesen Therapien, mit einer vernünftigen Diagnostik reduzieren kann. Herr Stölzl, ich möchte mich erstmal bedanken für das Gastrogeplauder. Ich habe heute wieder viel gelernt. Ich habe gelernt, dass am Ende die Porphyrie, wo alle erstmal ganz nervös werden, wie war das jetzt mit der Pathophysiologie, ganz einfach ist. Ich brauche kein 24 Stunden Sammelurin, um die Diagnose zu stellen. Ich kann mit einem Marker alles gleich klar machen. Ich brauche eine vernünftige Schmerztherapie. Ich habe das Hemarginat und habe eine neue Therapieoption im Hinterhand mit der siRNA, die für einzelne Patienten, für ausgewählte Patienten einen großen Schritt nach vorne bedeutet und eine große Option darstellt. Aus Ihrer Sicht, Herr Stölzl, haben wir mit dieser neuen Therapie, die dann vielleicht noch breiter eingesetzt werden kann, jetzt das Problem gelöst? Oder vielleicht bloß ein Schlusswort aus Ihrer Sicht. Was sind Ihre Wünsche, sowohl an vielleicht diagnostischen oder auch medikamentösen Entwicklungen, damit man die Therapie der Porphyrie noch besser macht? Oder haben wir jetzt eigentlich alles erreicht, wo wir schon hinwollen?
Na, wenn Sie mir noch einen kleinen Schlusskommentar lassen, das finde ich ganz nett. Also man muss sagen, mit dieser siRNA-Therapie ist ein neuer Meilenstein entstanden und viel, viel für die Patienten erreicht worden. Es gibt aber eben auch nochmal andere interessante Entwicklungen, die würde ich nochmal ein, zwei Sätze Ihnen sagen wollen. Bei den erythropoietischen Porphyrien kommen wir ganz gut voran mit Stammzelltransplantation, insbesondere wenn die Leber beteiligt ist. Es gibt eine neue Substanz, die die Hemsynthese in der Erythropoese im Knochenmark modulieren kann. Das ist ein Glycintransporter-Hemmer, dieses Bitopertin, eine sehr, sehr interessante Substanz in der Entwicklung. Wir haben für die erythropoietischen Protoporphyrien fantastische Möglichkeiten, dass die wieder ans Licht können durch Senes und Afamelanotid. Und das ganze Feld hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr schön entwickelt. Aber es ist trotzdem erforderlich, die Porphyrien zu differenzieren. Über die Porphyrie, die wir jetzt gesprochen haben, das sind akute. Und die anderen sind eben erythropoetische oder es ist eine Cutanea tarda, die man mit Adalas oder mit Hydroxychloroquin behandelt. Das ist schon erforderlich. Aber jetzt bleiben wir ruhig bei den akuten und haben das ja an für sich sehr schön besprochen.
Super. Also vielen Dank und ich kann alle nur ermuntern, das machen auch wir hier aus Hannover, wenn es mal eine besondere Porphyrieform gibt, akut, chronisch, wie auch immer, es lohnt sich in Chemnitz Kontakt aufzunehmen und ich kann Ihnen versichern, auch aus Rückmeldungen von meinen Oberärztinnen und Oberärzten, man kriegt immer schnell eine Antwort aus Chemnitz, die helfen einem wirklich. Da bin ich auch Ihnen sehr dankbar für. Danke für Ihren Einsatz für unser Feld. Liebe Hörer des Gastrogeplauders, bleiben Sie uns gewogen. Ihnen allen eine gute Zeit und nochmal herzliche Grüße nach Chemnitz und danke an Ulrich Stölzel.
Dankeschön.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.